Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Geschwister der Christusgemeinde und liebe Freunde und Besucher. Heute ist ja der erste Advent. Wir haben schon so viel vom ersten Advent heute gehört, von dem Licht, mache dich auf und werde Licht. Heute brennt die erste Kerze und wenn wir heute am ersten Advent auf Gottes Wort hören, dann liegt es nahe, sich mit einer Frau zu beschäftigen, nämlich mit Maria, die wirklich eine sehr spektakuläre und sehr ereignisreiche Adventszeit erlebt hat. Maria von Nazareth. Es gibt mehrere Personen, die Maria heißen im Neuen Testament, aber heute wollen wir uns mit der Mutter Jesu beschäftigen. Sie ist eine besondere Frau, also allenthalben wird sie gelobt und verehrt in der Christenheit, nicht nur in der römisch-katholischen Kirche, überhaupt in der Christenheit hat sie eine ganz besondere Rolle, denn sie ist dazu auserkoren worden, unseren Retter, Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Messias, auf das damalige Judenvolk bezogen, zur Welt zu bringen. Und es gab viele Frauen, die vielleicht im Stillen gehofft hatten, dass wenn sie schwanger werden und vielleicht den Messias zur Welt bringen würden, aber nur einer wurde das zuteil. Da wurde das geschenkt, den Retter der Welt zu gebären, zur Welt zu bringen. Und das war Maria. Nicht, weil sie so eine tolle Frau war, müssen wir sagen, sondern weil sie von Gott auserwählt war. Und es fing alles so einfach an. Das alles fand statt in einem unbedeutenden Flecken, mitten auf der Welt, in Palästina, in Galiläa, in einem kleinen Dorf. Heute eine bedeutende Stadt, Nazareth, und wo ganz lakonisch, ganz einfach ein Engel plötzlich auf sie zukam, auf ein unbescholtenes Mädchen eigentlich, und sagte, du fürchte dich nicht. Und Gott kam, oder der Engel Gottes, der Engel Gabriel kam und sagte zu ihr, fürchte dich nicht, du bist auserwählt. Und wir haben das ja gelesen, was passierte. Für Maria muss das eine aufrüttelnde Bedeutung gehabt haben, so plötzlich von Gott angesprochen zu werden. Sie war ja noch nicht alt, weit unter 20 Jahre wahrscheinlich. Es war üblich in diesem Kulturkreis, dass junge Frauen schon vielleicht mit 13, 14, 15 Jahren verlobt und verheiratet wurden. Ich sage bewusst auch wurden, weil die jungen Männer und die jungen Frauen, die dann heirateten, das nicht selbst entschieden, sondern meistens war es der Familienvorstand, in aller Regel der Vater, der diese Ehe arrangierte. Der Vater der Braut, der Vater des Bräutigams sprachen das ab. Das war in dem Kulturkreis üblich und so wird es auch hier gewesen sein. Und der junge Mann, der auserwählt war, das war Josef. Das ist nett, danke schön. Josef von Nazareth, ein Zimmermann, lesen wir später. Und ein gerechter Mann, so wie der Evangelist auch betont. Vielleicht hat Maria schon die prekäre Lage, die sie jetzt erleben würde, auch sicher schon vorausgesehen. Vermutlich hat sie daran gezweifelt, ob sie wirklich so eine Botschaft gerade erhalten hat, ob sie vielleicht geträumt hat, ob es wirklich wahr wäre, dass sie jetzt schwanger wäre und dass sie den Heiland der Welt, den Retter der Welt gebären sollte. Eine sehr bemerkenswerte Frau, finde ich. Wir wollen uns heute drei Dinge miteinander anschauen oder versuchen aus dem Leben der Maria drei Aspekte herauszustellen, die vielleicht auch für uns wichtig sind, in denen wir der Maria vielleicht nachahmen können. Das erste, finde ich, ist, dass die Maria sich auf Gott und auf Gottes Reden einlässt. Jetzt könnte man sagen, naja, ihr blieb wahrscheinlich nicht viel übrig. Irgendwie wurde sie war schon im sechsten Monat schwanger, durch den Heiligen Geist gewirkt. Und dann kam der Engel und verkündete ihr das und erklärte ihr das und erzählte ihr auch von den Umständen. Und sie stellte natürlich die Frage und sagte irgendwann, wie kann das denn alles sein, weil ich doch von keinem Manne weiß. Also mit anderen Worten sagt sie, du kannst mir viel erzählen, das mag ja alles so richtig sein, aber das wäre ja ein wahrhaftiges Wunder. Ich bin daran eigentlich nicht beteiligt und wir können das gut verstehen. Und wir wundern uns darüber, dass so eine bemerkenswerte Frau, so eine in der Christenheit geachtete, verehrte Frau anfängt, mit dem Engel zu diskutieren. Und ich glaube, es ist in Ordnung für uns, das können wir daraus lernen, dass es gut ist, wenn Gott uns anspricht, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott zu uns spricht, dass wir Fragen stellen können. Verständnisfragen, ich nenne das mal Verständnisfrage, die sie stellt. Das ist keine zweifelnde Frage, vielleicht war ein bisschen Zweifel darin verborgen, aber sie will einfach wissen, was denn genau jetzt los ist. Und ich glaube, dass sie trotz allem ihr demütiges Herz bewahrt hat, weil sie dann später auch sagt, sie sagt ja später, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinen Worten oder mir geschehe, so wie du gesagt hast. Und ich glaube, wenn Gott zu uns redet, müssen wir diese Ambivalenz ertragen, dass es jemanden gibt, Gott, der zu uns spricht, der uns beruft. Und auf der anderen Seite sind wir Menschen, die mit dem Wunder Gottes nicht von vornherein rechnen. Für uns ist das zunächst mal neu und völlig perplex. Das haben wir vor ein oder zwei Jahren haben wir mal über den Priester Zacharias gesprochen. Das war auch so, dass er dann Zweifel hatte. Er konnte dann eine ganze Zeit lang nicht reden, um nicht seinen Zweifel in einer stärkeren Art noch weiter zu äußern. Maria hatte sich wahrscheinlich ihr demütiges Herz bewahrt. Und die Frage ist, was bedeutet es eigentlich, dass Gott zu uns redet? Redet Gott überhaupt heute zu uns? Ich meine, viele von uns, die so ein bisschen orthodox denken, würden sagen, naja, warum eigentlich? Wir haben doch das Wort Gottes, das ist doch vollständig vorhanden. Der spricht doch heute jetzt nicht mehr groß zu uns. Ja, und der Römerbrief sagt, Gott offenbart sich auch in der Natur. Aber manchmal redet Gott trotzdem zu uns. Und es gibt viele von euch oder einige von euch ganz bestimmt, die das selber erlebt haben. Die sagen, doch, ich habe Gottes Stimme in der einen oder anderen Situation klar gehört und habe wirklich erkannt, es ist nicht normal, es ist Gott, der zu mir redet. Und es kann heute auch passieren. Die ganze Bibel wurde so geschrieben, dass Gott zu Menschen gesprochen hat, in allen möglichen Situationen, im Krieg, wir haben heute dafür gebetet, für den Frieden, in Friedenszeiten, in einer Höhle, in einer stillen Nacht, wenn wir an den kleinen Samuel denken, in Träumen manchmal, wie Salomo in den Sprüchen erwähnt, dass Gott manchmal in Träumen zu uns spricht. Oder vielleicht auch durch Tiere. Manche kennen die Geschichte von Biliam noch aus dem 4. Buch Mose, wo Gott mit einem störrischen Esel gebraucht, um mit dem Propheten Biliam zu reden, weil Biliam sonst vielleicht gar nicht reagiert hätte. Und Gott spricht heute auch zu uns, egal, ob wir uns in einem geistlichen Amt gerade befinden, so wie der Priester Zacharias, der während eines Gottesdienstes vom Engel angesprochen wurde, oder ob wir gerade beim Kartoffelschälen sind, im Job, im Studium, im Gespräch mit deinen Schulkollegen vielleicht oder im Gespräch mit deiner Nachbarschaft. Gestern auf dem Weihnachtsmarkt haben wir auch einige Gespräche geführt. Manche verliefen so ein bisschen im Sande, aber ich weiß, dass einige von uns, von euch, lange mit Leuten gesprochen haben, auch über persönliche geistliche Fragen, über praktische Fragen. Und ich finde das sehr wertvoll. Wir sollten daraus lernen, aus diesem ersten Punkt, dass wir bereit sind, auf Gottes Stimme zu hören, dass wir das nicht abtun und meinen, Gott würde nicht mehr zu uns sprechen heute. Die Zeit der großen Prophetien wäre vorbei. Nein, das ist nicht so. Und reflektieren wir unsere Träume und reflektieren wir unsere Gespräche, die wir führen, und dann spüren wir das. Es gibt aber auch noch ein zweites, was ich wichtig finde, was wir von Maria lernen können. Das ist nämlich ihre Art, das Wort gebrauchen wir heute gar nicht mehr, ihre Art der Hingabe, dass sie so ergeben war Gottes Willen gegenüber. Und ich habe mal nachgeguckt, Hingabe, was es überhaupt bedeutet, ja, hingegeben zu sein, ergeben zu sein, ja. Man erlebt das ja oft in der Kunst, ja, wenn jemand so ganz hingegeben seine Musik komponiert oder musiziert oder ein Kunstwerk schafft. Manchmal sagt man so spöttisch, guck mal, wie hingebungsvoll der sein Gartenhäuschen gestrichen hat. Man will damit sagen, der scheut keinen Aufwand und der geht so richtig ein, der geht so richtig auf, ja, in seine Tätigkeit und merkt gar nicht, wie viel Aufwand er damit erzeugt. Und wir schmunzeln manchmal darüber, weil wir als Menschen in unserer Leistungsgesellschaft daran gewohnt sind, effizient zu arbeiten und eben nach Nützlichkeitsaspekten unsere Dienste zu machen und nicht hingegeben. Bei Kindern sieht man das manchmal, wie sie so ganz hingegeben da am Lego-Kasten sitzen oder am Puzzle spielen. Das machen ja auch wir Erwachsene schon mal hingegeben. Nur wie können wir heute hingegeben sein? Fordert uns Gott manchmal dazu heraus? Ich finde schon. Und besonders war es bei der Maria der Fall. Und es war übrigens auch bei ihrem Sohn, den sie bald gebären würde, Jesus Christus. Er war auch hingegeben. Ich habe mal einen Vers rausgesucht. Ach, hier ist noch mal ein Bild, was ich gefunden habe, wie die Maria so ganz erstaunt reagiert, als der Engel sie ansprach. In Markus-Evangelium sagt der Herr selber, wer mein Jünger sein will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Jesus sagte auch mal in Johannes 10, ich gebe mein Leben für die Schafe. Und er sagt dann auch mit anderen Worten, ich habe die Kraft oder die Macht, mein Leben zu lassen und ich habe die Macht, mein Leben wiederzuholen. Und das habe ich von meinem Vater empfangen. Jesus selber, der Herr Jesus selber, war auch hingegeben. Und sein ganzes Leben stellte er unter den Dienst seinem himmlischen Vater gegenüber. Es ging nicht um seine eigenen Bedürfnisse, sondern um die Bedürfnisse seines Vaters. Und einen ähnlichen Zug empfinden wir bei seiner leiblichen Mutter, bei Maria von Nazareth, eigentlich auch, dass sie hingegeben war. Und ich glaube, dass diese Hingabe, die Maria erlebt, sie befreit von ihren Ängsten, die sie in dem Moment wirklich erfahren haben muss. Man muss sich das mal vorstellen, eine vielleicht 14, 15, vielleicht 16, ich weiß gar nicht, jährige junge Frau, ein junges Mädchen eigentlich ein junges Mädchen, wird dann von Gott, von einem Engel wahrhaftig angesprochen. Er sagt dir, hör mal, du bist schwanger. Das ist ja nicht nur, das hat ja nicht nur die positive Seite, dass so eine junge Frau auserkoren ist, eigentlich die wichtigste Person auf der Erde zu sein, nämlich Jesus auf die Welt zu bringen, den Retter der Welt, sondern das hat ja sozial auch für sie erhebliche Nachteile. Die Leute werden sie ja verachten. Das war ja nicht so wie heute, wo man so cool mal eben ein Baby bekommt und alle freuen sich. Es war ja damals eine ganz andere Zeit, wo man sagte, Mensch, die ist unehelich schwanger geworden. Damals hat man Frauen, die beim Ehebruch beispielsweise erwischt wurden, das ist ja das Gleichnis, was wir finden später, Johannes 8, wurden gesteinigt. Ob die Steinigung zu dieser Zeit tatsächlich auch noch ausgeführt wurde, das weiß ich nicht. Der Herr konnte ja damals die Steinigung dieser Ehebrecherin noch abwenden und hat ihr vergeben. Das ist auch ein großes Vorbild für uns. Aber die Leute haben sich sicherlich sehr geschämt oder wie wir heute sagen würden, fremdgeschämt. Da kommt die Maria, die hat sich doch mit einem anderen Typen eingelassen. Das Kind ist doch nicht von Josef. Und Josef selber, so lesen wir, hat auch schon kurz überlegt, ob er nicht vielleicht Maria verlassen würde. Das Alte Testament hatte in seinen Gesetzen diese Vorschrift auch vorgesehen. Also die Frage, die Maria sich gestellt haben muss, was wird denn jetzt aus mir? Werde ich die ganze Geschichte überhaupt überleben? Was wird denn mit der Ehre meiner Familie sein, hier in diesem kleinen Ort? Das hat sie gar nicht mehr interessiert, weil sie hingegeben war an Gott. Gott hat sie angesprochen und auserwählt. Und das, was Gott ihr sagte, war so viel größer und so viel bedeutender, viel bedeutsamer als das, was sie täglich in Zukunft an Ärger und an Angst und an Sorgen erleben würde. Und das hat sie dazu berufen, stark zu sein. Und sie vertraute, glaube ich, auf Gottes Größe. Gott ist immer größer als alle. Wir singen das auch in dem einen oder anderen Lied. Aber der Herr ist immer noch größer. Und er war größer als die Umstände, in denen die Maria sich befand. Und damit ist Maria auch Teil der Geschichte Gottes geworden mit ihrer Hingabe. Mit ihrer Hingabe, indem sie Ja zu Gott sagte und das Schicksal, nennen wir es mal so, ob wir das positiv oder negativ wenden wollen, hat sie angenommen und damit wurde sie ein wichtiges Bindeglied in der Geschichte, in der erhabenen Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und nicht nur für sein Volk, sondern für die ganze Menschheit. Das haben wir gestern auf dem Weihnachtsmarkt ja auch so bekannt und besprochen. Mit ihrer Hingabe wurde Maria von ihren Ängsten und Sorgen abgelenkt, auf ein höheres Niveau gebracht, rechnete mit Gottes Stärke und wurde damit ein Teil der Geschichte Gottes mit den Menschen, mit seinem Volk und mit allen Nationen auch. Und die Frage ist, ob wir auch, ob du, ob ich auch hingegeben leben können. Was bedeutet das schon? Im Job? Lieber nicht. Da werden wir eher nach Effizienzkriterien beurteilt. Da macht man Sachen nicht hingegeben. Ist ja denn, man hat die Muße und die Position dafür, sich ganz intensiv einer Sache zu widmen. Aber es kann ja sein, dass Gott dir manchmal einen Auftrag gibt, hier in der Gemeinde zum Beispiel. Also wir haben heute auch dafür gebetet, dass so viele ihr, so ich muss mal die aus Gladbach, so die neuen Freunde kennengelernt, die flugs viele Dienste hier übernommen haben und auch Lücken gefüllt haben. Und wie schön das ist, dass man zusammenhält und dass viele auch eine geistliche Heimat hier, das haben wir im Gebet heute auch gesagt, gefunden haben. Das ist toll. Vielleicht gibt dir aber auch Gott einen Dienst, der ganz anders ist, wo du erstmal vor zurückschreckst und sagst, das könnte ich nicht tun, das mache ich nicht. Das ist nicht meine Art. Ich kann nicht mit Leuten da so sprechen und kann nicht das übernehmen und das kann ich gar nicht mit Kindern umgehen und hier und da. Und vielleicht sind es ja auch Aufgaben in deinem Job, die, wo der Herr dich zu beruft. Vielleicht hast du einen schwierigen Arbeitskollegen und deine Berufung liegt darin, ihm zu dienen mit deinem Wesen, mit deiner Art, mit deinen Überzeugungen. Vielleicht auch in deiner Familie, wo du vielleicht zum Guten mitwirkst. Vielleicht bei deinen Familienmitgliedern, bei deinen Kindern oder Eltern, die vielleicht nicht gläubig sind oder noch nicht gläubig sind und mit Jesus noch nicht so viel am Hut haben. Und vielleicht bist du auch offen dafür zu sagen, dann tue ich das und dann erwarte ich, dass Gott größer ist und er ist doch der Schöpfer. Er kann mich mit allem ausstatten, was nötig ist, um diesen Dienst zu erfüllen. Ich möchte aber auch ein drittes noch sagen zum Schluss, dass nämlich Maria auch noch durch ein drittes Kriterium auffällt, nämlich dadurch, dass sie in der Lage ist, Gott zu loben, gut über ihn zu sprechen und ein tolles Loblied zu dichten, was wir kaum in der Bibel so finden. Ich gucke mal, das habe ich etwas später. Ich möchte das einmal lesen. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, denn hingesehen hat er auf die Niedrigkeit seiner Magd. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter, denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name und seine Barmherzigkeit gilt von Geschlecht zu Geschlecht denen, die ihn fürchten. Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er die hochmütig sind, in ihren Herzen. Mächtige hat er vom Thron gestürzt und Niedrige erhöht. Hungrige hat er gesättigt mit Gutem und Reiche leer ausgehen lassen. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen und seiner Barmherzigkeit gedacht, wie er es unseren Vätern versprochen hat, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Hier nochmal für euch zum Mitlesen. Das ist schon prächtig. Solche Loblieder, die oft von Frauen auch formuliert werden. Wir sehen auch Deborahs Lied im Buch der Richter. Wir sehen bei Hannah, Kapitel 1 oder 2, glaube ich, die Hannah, die Mutter von Samuel, die auch so ein Loblied gesungen hat. Und hier natürlich auch die Maria. Das ist so ähnlich. Vielleicht ein bisschen kürzer und ein bisschen griffiger. Aber in diesen Lobliedern wurde Gottes Größe immer geadelt. Und Gottes Geschichte mit seinem Volk, dass er sich des Volkes Israel erbarmt hat und dass er sich das Volk Israel auserwählt hat als Eigentumsvolk und dass er es beschützt hat, für das Volk gekämpft hat und immer Israels Gott sein wollte. Und auch Maria hier, sie nimmt dann Anleihen an den Psalmen und an dem Gesetz und man denkt für eine 15-, 16-jährige junge Frau unglaublich, solche Texte zu verfassen. In der kirchlichen Lehre wurde das immer als das Magnifikat anerkannt und wurde viel darüber gepredigt, wie zum Beispiel von Dietrich Bonhoeffer. Ich mag ihn ja sehr und lese auch etwas, immer mal wieder etwas von ihm. Und er schreibt zum Beispiel hier über dieses Adventslied: Es ist zugleich das leidenschaftlichste, wildeste, ja man könnte fast sagen revolutionärste Adventslied, das je gesungen worden ist. Es ist nicht die sanfte, zärtliche und verträumte Maria, die wir von den Bildern kennen, sondern es ist die leidenschaftliche, hingerissene, stolze und begeisterte Maria, die hier spricht. Das ist wirklich so. Wir denken immer, die Leute im Heiligen, in unserer Bibel, die so Geschichte geschrieben haben, das sind, die werden oft auf Bildern so dargestellt mit so einem Heiligenschein, so ganz lieb und gucken so friedlich in die Gegend und sind auch in der Weihnachtskrippe sieht man das natürlich, Josef, der immer so ein bisschen unbeteiligt guckt, obwohl er eine ganz rühmliche Rolle spielt in der Advents- und Weihnachtszeit. Aber das ist gar nicht so, wenn wir diese Verse lesen. Und wir wollen vielleicht noch mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Wir haben das gerade schon bei der Hingabe gesehen, dass Maria überhaupt gar nicht von Selbstmitleid gezeichnet ist. Das wäre ja auch gut gewesen, wenn sie sagen würde, was wird aus mir, ich bin armes Mädchen, wie soll ich das ertragen? Ich werde wahrscheinlich Schmach erleben und Schande und Spott. Ja, sondern leidenschaftlich ist sie auf einmal inspiriert von Gottes Geist, solche Verse hervorzubringen. Das Lob Gottes lenkt ihren Blick weg von sich selbst hin zu dem, der größer ist als ihre Sorgen, als ihre Furcht, als ihre Verzweiflung und ihre Depression. Und deswegen sagt sie hier auch in Vers 47, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Es ist überhaupt nichts von Mitleid, sondern von Jubel ist hier die Rede. Das ist doch entscheidend. Und Maria ist immer noch eine unbedeutende Frau in einem unbedeutenden Flecken Erde. Und Israel ist immer noch von den Römern besetzt und es gibt immer noch soziale Ungerechtigkeit, die stattfindet. Und es gibt immer noch ist sie schwanger und immer noch ist ihr Los nicht abgewendet, dass viele schlecht über sie reden werden und sie vielleicht ihren guten Ruf verlieren wird. Wie ein Makel. Und sie glaubt trotzdem, dass Gott Veränderungen schafft. Das haben wir auch gerade bei dem Thema gesehen, bei ihrer Hingabe, dass Maria betet weiter und glaubt dem Gott, der Veränderung schafft. In Vers 51 sehen wir zum Beispiel, Gewaltiges hat er vollbracht mit seinem Arm, zerstreut hat er, die hochmütig sind in ihrem Herzen. Und Gott ist auch in der Lage, soziale Ungerechtigkeit umzukehren. Wenn wir das hier zum Beispiel lesen, Hungrige hat er gesättigt mit Guten und Reiche Menschen leer ausgehen lassen. Das ist unüblich in unserer Gesellschaft. Eigentlich ist es so, dass derjenige, der wohlhabend ist, sich mehr leisten kann, vielleicht gesunder lebt, ein längeres Leben hat, in vielen Ländern sich bessere Behandlungen leisten kann. Vor allen Dingen ist er satt. Und die Armen, das sind die, die draufzahlen müssen, die nicht angesehen sind, die mehr Schwierigkeiten haben. Aber Gott ist in der Lage, in unserer Gesellschaft gerade das umzukehren. Und das hat Maria erkannt. Als armes Mädchen, die aus schwierigen Verhältnissen stammt und jetzt auch mit viel Schmach und Makel zu rechnen hat, sie gibt sich Gott hin und Gott schafft Wunderbares. Und man merkt es an diesem Lied an, wie alles passieren wird, dass sie von Gott inspiriert ist, gesegnet, ihr gestärkt ist, gekräftigt ist und so ihren Weg gehen kann. Und dann erlebt sie, ich nenne das mal göttliche Ironie. Sie ist eine Zeit lang noch schwanger und dann bringt sie irgendwann das Jesuskind auf die Welt. Und die Ironie liegt ja darin, dass Maria instinktiv weiß, dass sie einen Retter braucht. Und der Retter wird ihr eigener kleiner Sohn sein, den sie einmal zur Welt bringen kann. Das ist doch irgendwie widersprüchlich in sich selber. Sie sagt irgendwo an einer Stelle, richtig hier oben, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Diesen Retter wird sie selber zur Welt bringen. Sie wird sich als Mutter um ihn kümmern und ihn großziehen. Und irgendwann merkt man auch an seinen Worten, irgendwann, dass er sich von der eigenen Mutter distanziert. Man reicht nicht von dieser Welt. Ich habe andere, denen ich diene, meinem himmlischen Vater. Was habe ich mit dir zu schaffen, sagt er mal bei der Hochzeit von Kana. Dann bringt sie den auf die Welt, der sie einmal retten wird. Das ist auch interessant. Das ist die andere Art, der Ironie, dass sie ein Kind zur Welt bringt und dieses Kind hat, wenn man das aus einer Ewigkeitsperspektive betrachtet, hat doch die ganze Welt geschaffen. Alles wurde durch ihn, alles wurde durch ihn geschaffen. Er ist der erste Erstgeborene aller Schöpfung. Jesus hat das Universum geschaffen und er ist aber als kleines Kind durch die gesegnete Maria auf die Welt gekommen. Das ist echt Wahnsinn. Ehrlich, das kann man gar nicht verstehen. Das ist nicht unmenschlich, sondern es ist übermenschlich. Das kann nur göttlich sein. Und Maria wurde auserwählt, um das zu erleben. Die Frage ist, kannst du auch Gott loben, wenn es keine Veränderung in deinem Leben gibt? Kannst du trotzdem Gott loben und kannst du trotzdem Gottes Größe anrufen? Und ich glaube, unser Auftrag, viele von euch haben das auch gestern am Weihnachtsmarkt gesehen, unser Auftrag ist es am Ende auch, den Menschen klarzumachen, auch in der Seelsorge, auch in den Gesprächen, die man führt, dass das Leben hier auf der Erde nicht alles ist, dass es eine Dimension ist, die größer ist und dass Gott viel größer ist und am Ende werden all die Dinge, die dir jetzt wichtig sind oder mir wichtig sind, an Bedeutung verlieren, weil wir nur noch Gottes Größe loben können, weil wir fliehen können zu dem, der größer ist als unsere Not. Was können wir am Ende als Fazit von Maria lernen? Ich habe das versucht, noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Sich auf das Reden Gottes einzulassen ist gut, egal in welchen Situationen wir stehen. Und dass Gott zu uns kommen will, mitten in unser Leben, in deine Krankheit, in deine Arbeitslosigkeit, in deine Arbeit, in deine Schule hinein. Und dass Marias Leben eben von Hingabe geprägt war. Und dass sie einen Lobpreis ausspricht und damit sagt, wenn andere Leute dich abschreiben und du schon keine Chance hast, hat er einen Plan für dein Leben. Und wenn du meinst, du müsstest dich schämen oder andere müssen dich fremdschämen, weil du vielleicht von Gott entfernt bist, dann will er dir nahe sein, weil er nie die Kontrolle über dein Leben verliert. Und er will, wie bei der Maria, er will dein Leben bestimmen. Und er will dein Wollen, dein Herz und dein Tun beeinflussen. Und vielleicht können wir die Adventszeit dazu nutzen, darüber verstärkt nachzudenken. Zu gucken, inwieweit bin ich auch dazu bereit. Amen.